Deutschlandfunk. Das Feature.
Guten Tag, ich brauche einen Termin zur Spiegelung.
Ich muss mal eben gerade gucken. Vormittags, nachmittags?
Vormittags.
Eine ganz normale Arztpraxis an einem ganz normalen Arbeitstag mitten in Deutschland.
Frau Ruhl, Bulgarien. Einmal hier vorne Platz nehmen.
Eine Arzthelferin ruft Patienten auf, die aus dem übervollen Wartezimmer auf die Stühle vor den Behandlungsräumen aufrücken dürfen. Sie sind die Nächsten.
Eine Szene, die sich in Deutschland so oder so ähnlich bei allen rund 165.000 niedergelassenen Ärzten in 102.000 Praxen abspielt. Am Ende des Tages hat jeder Allgemeinmediziner im Schnitt 53, jede Fachärztin 38 Patienten behandelt.
So, Sie können gleich durchkommen.
Laut Barmer Arztreport geht jeder Deutsche pro Jahr durchschnittlich 14,7 Mal zum Arzt. Mehr als doppelt so häufig wie eine Dänin oder ein Niederländer. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung zählte 2017 eine Milliarde Arztkontakte. Damit sind die Deutschen sozusagen Weltmeister im Praxisbesuch. Und nirgendwo bekommt man mehr Pillen verordnet, wird öfter geröntgt, katheterisiert oder operiert als hierzulande.
Übertherapie. Ursachen und Folgen. Ein Feature von Dorothea Brummerlo.
Länger, besser leben, heißt das Institut, an dem die Universität Bremen und die Krankenkasse BKK 24 Forschungen zur Gesundheitsförderung betreiben. Wissenschaftlicher Leiter ist der Gesundheitswissenschaftler Gerd Gleske. Der studierte Pharmazeut hat unter anderem den Arzneimittelreport der Barmer Ersatzkasse mit herausgegeben und war Mitglied des Bundessachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen.
Es gibt die Über-, die Unter- und die Fehlversorgung. Und natürlich ist es heute oft so, dass vor allen Dingen über die Übertherapie, über die Überversorgung gesprochen wird, weil die Überversorgung schädigt. Es schädigt das System, weil unnötig Kosten entstehen. Es schädigt den Patienten, weil unnötige Arzneimittel, unnötige Interventionen gemacht werden, weil anderes nicht gemacht wird, was möglicherweise richtiger wäre.
Überversorgung geht oft mit Mangel an Zuwendung und Information einher.
Übertherapiert werden vor allem chronisch Kranke, die lebenslang behandelt werden müssen.
Beispiel Diabetes.
Dann habe ich natürlich mehreres, was ich tun könnte. Ich kann evidenzbasiert ganz bestimmte Arzneimittel oder ganz bestimmte Insuline geben. Ich kann aber auch neuen Moden folgen und neue Arzneimittel geben, die angeblich besser sind als die älteren.
Und damit beginnen laut Gleske schon Übertherapie und manchmal auch Fehlversorgung. Wichtiger als immer wieder neue Arzneimittel zu verordnen sei es, Patienten im Umgang mit ihrer Erkrankung zu schulen. Mit Bewegung, Gewichtsabnahme und bewusster Ernährung kann der Patient sein Befinden sehr beeinflussen. Dazu gehört auch die Kontrolle von Augen und Füßen.
Solche Informationen aus berufenem Munde fehlen Diabetikern häufig. Unterversorgt sind sie oft auch ganz konkret, etwa im Bereich der medizinischen Fußpflege, die Entzündungen der Fußsohlen vorbeugen kann.
Das passiert bei Diabetes ganz häufig, weil die Empfindsamkeit der Fußsohlen sinkt, wenn die Durchblutung nicht mehr vernünftig funktioniert, merken die Diabetes-Patientinnen und Patienten nicht, ob sie sich in einen Heftzwecker eingetreten haben. Dann entzündet sich das. Entzündung kann zur Amputation führen. Wir haben seit vielen Jahrzehnten nicht weniger Amputationen, sondern immer mehr. Wir haben derzeit zwischen 40.000 und 50.000 Amputationen, nur diabetesbedingt, weil offensichtlich zu wenig darauf geschaut wird, ob die Füße in Ordnung sind.
Beispiel Polymedikation im Alter.
23% aller erwachsenen Bundesbürger, das sind 15 Millionen Menschen, nehmen dauerhaft 3 oder mehr Medikamente täglich ein. Die Anzahl steigt mit wachsendem Alter.
Die Pharmakologin Petra Thürmann hat die Polymedikation bei älteren Menschen untersucht.
Wir wissen von vielen Arzneistoffen, dass sie sich miteinander nicht gut vertragen, dass die Nebenwirkungen sich entweder addieren oder auch erst nur durch die Kombination entstehen, sodass wir aufgrund der vielen Medikamente am Tag ein überproportional größeres Risiko auch für Nebenwirkungen haben.
10,5% aller Einweisungen auf internistische Stationen bei Menschen über 65 sind nicht krankheitsbedingt entstanden, sondern durch die Wechselwirkung von Arzneimitteln.
Blutverdünner wie Marcomar können zum Beispiel in Kombination mit Mitteln gegen Gelenkschmerzen Magenblutungen verursachen. Die bei Herzschwäche häufig verschriebenen Digitalis-Präparate führen zusammen mit Abführmitteln zu Kaliumverlust und damit zur Gefahr einer Digitalis-Vergiftung.
Und dann kommen ältere Menschen ins Krankenhaus, werden natürlich durch die diagnostische Mühle gedreht. Und wir haben das mal ausgerechnet. Das sind immerhin bei einer bestimmten Liegezeit, die wir angenommen haben, 800 Millionen bis 1,2 Milliarden Euro, die zusätzlich aufgewendet werden müssen, um diesen Fehler, wenn man so will, im System, dass man nicht sorgfältig genug auf die Arzneimitteltherapie achtet, um diese Fehler zu vermeiden.
Schon 2010 hat Petra Thürmann zusammen mit Kollegen eine Liste mit 83 Medikamenten erstellt, die im Alter als potenziell gefährlich gelten. Die Priskusliste soll den Arzt anhalten, sich gründlicher zu überlegen, ob ein Medikament unbedingt verordnet werden muss, ob es möglicherweise Alternativen gibt.
Ältere Menschen besuchen neben ihrem Hausarzt typischerweise internistische, urologische bzw. gynäkologische, augenärztliche und orthopädische Praxen, hat Gerd Gläske herausgefunden. Auf diese Weise kommen schnell Arzneimittelinteraktionen zustande.
Umso wichtiger sind die Gespräche der Fachärzte mit ihren Patienten gerade darüber. Gespräche, die viel zu selten stattfinden, sagt Gesundheitsforscher Gläske.
Die Priskusliste ist da, aber wird nicht genutzt.
Igelleistungen provozieren Übertherapien.
Igel, kurz für individuelle Gesundheitsleistungen, werden in fast jeder Praxis angeboten. Ihr medizinischer Nutzen ist umstritten.
Igel ist ein Aspekt, mit dem ganz viele Praxen zusätzliches Geld verdienen, weil sie einerseits den Patienten behandeln, ihm aber andererseits sagen, es gäbe dann noch eine Leistung, die nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt wird und die täte ihnen vielleicht auch gut. Und da gibt es ganz bestimmte Arztgruppen, die sind sehr anfällig für diese Empfehlungen. Das ist die sogenannte Gouda-Fraktion.
Gouda, kurz für die Fachgebiete Gynäkologie, Orthopädie, Urologie, Dermatologie und Augenheilkunde.
Beispiel Gynäkologie.
Auch in der Praxis von Doris Scharrel werden Igelleistungen angeboten. Nicht alle betrachtet die Gynäkologin als Überversorgung oder gar Übertherapie. Den HPV-Test etwa. Der Test auf humane Papillomviren ist noch Igelleistung, wird ab 2020 von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Andere Zusatzuntersuchungen sehe sie kritisch, erklärt die zweite Vorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärzte. Zum Beispiel die Sonographie, die Ultraschalluntersuchung der Brust zur Brustkrebsfrüherkennung.
Also es gehört schon auch der klinische Blick dazu, es gehört die Anamnese dazu, es gehört der Tastbefund dazu. Es ist eher eine additive Untersuchung. Ich würde also die Mammadiagnostik nie mit einer Sonographie anfangen, sondern immer erst mit dem Tastbefund, weil ich natürlich meinen Tastbefund gleich auch dann sehen kann.
Anerkannt als Mittel zur Brustkrebsfrüherkennung ist die Mammographie, die Röntgenuntersuchung der Brust, deren Kosten die gesetzlichen Krankenversicherungen übernehmen.
Der medizinische Dienst der Krankenkassenspitzenverbände hat die IGEL-Leistungen bewertet. Daran können Ärzte sich orientieren. Sie tun es aber oft nicht. Gynäkologen bieten zum Beispiel den Menopause-Check an, eine Bestimmung der weiblichen Sexualhormone.
Frauenärztin Scharrel schüttelt den Kopf. Hormonwerte sind Momentaufnahmen, die sich in der Menopause verändern. Die seien nicht behandlungsbedürftig. Als sinnvolle Igelleistung betrachtet sie dagegen einen Test, dessen Nutzen im Igelmonitor mit unklar bewertet wurde. Den Test von Schwangeren auf Streptokokken.
bei einer vaginalen Entbindung habe ich eine große Wundfläche. Das heißt, für die Mutter besteht die Gefahr, in der Gebärmutter, die ja also bis zum Nabel steht, nach der Entbindung, habe ich eben die Wundfläche, in der eben dann diese Streptokokken auch eine Infektion hervorrufen können, aufsteigende Infektion.
In der Psychiatrie zieht die Überversorgung einer Patientengruppe die Fehlversorgung anderer nach sich.
Jahrzehntelang galten Psychiater als Irrenärzte, zu denen niemand freiwillig ging. Heute werden Psychiater und Psychotherapeuten überrannt.
Beispiel: Befindlichkeitsstörungen.
Es gibt eigentlich Psychotherapierichtlinien, nach denen nur bestimmte Erkrankungen bearbeitet werden sollen. Böse Zungen behaupten, dass zu einem sehr hohen Anteil Hausfrauenthemen bearbeitet werden.
Bemerkt durchaus selbstkritisch der Psychiater Peter Lippmann.
Ich beobachte immer wieder, dass die Menschen, die eben besonders Psychotherapie nötig haben, weil sie eben erheblich gestört oder krank sind, oft eben sehr lange warten müssen bzw. nicht drankommen, weil andere mit leichteren Befindlichkeitsstörungen oft jahrelang die Therapieplätze blockieren.
Das Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung, ein Verzeichnis aller Seelenleiden, nach dem auch in Deutschland diagnostiziert wird, listete 1945 26 seelische Störungen auf. 2019 zählt die aktuell gültige Version 374.
Es scheint, als ob niemand mehr ohne psychische Störung durchs Leben kommen kann.
Wenn jemand einen geliebten Menschen verliert und er eine gewisse Zeit auch trauert, ist für mich eine völlig normale Reaktion. Und oft bekomme ich die Leute dann als Anpassungsstörung oder reaktive Depression, wo man im Grunde genommen oft sagen kann, okay, die Zeit wird es bringen. Und es ist ganz normal, dass ich trauere, wenn mein Partner, mein Kind, meine Eltern verstorben sind.
Beispiel Alzheimer.
Der Innovationsreport 2018 für Menschen mit Alzheimer-Demenz stellt eine medikamentöse Fehl- und Unterversorgung dieser Patienten fest.
Es gibt einige Arzneimittel, die den Verlauf der Alzheimer-Erkrankung aufhalten können. Aber, sagt der Pharmazeut Gerd Gläske,
diese Arzneimittel werden deutlich weniger eingesetzt, obwohl es einen Bedarf dafür gäbe, als Arzneimittel, die ruhig stellen. Das ist jetzt wieder eine Übertherapie mit Psychopharmaka, nämlich mit Neuroleptika, die tatsächlich eben auch möglicherweise die Patienten auf einer Station einfacher machen. Das heißt, sie sind ruhig. Sauber, satt und ruhig ist das Schlagwort. Die Arzneimittel, die bei Demenz gegeben werden sollten, sind Arzneimittel, die auch leicht aktivierend wirken.
Seit 2000 weiß man, dass Alzheimer-Patienten durch Neuroleptika schneller versterben.
Und das ist so bekannt, dass selbst die Herstellerfirmen den Ärzten einen sogenannten roten Handbrief schreiben mussten, in dem darauf hingewiesen wird, dass wir eine sogenannte Übersterblichkeit bei Alzheimer-Patienten haben, wenn ihnen über lange Zeit solche Neuroleptika gegeben werden.
Diese Übersterblichkeit ist 1,7-fach höher als bei Menschen ohne Alzheimer-Demenz. Trotzdem bekommen 25% der Alzheimer-Patienten Neuroleptika.
Nicht alles medizinisch Mögliche ist in jedem Fall sinnvoll.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurde 2017 jeder dritte Patient, der in einem Krankenhaus lag, operiert. 7,1 Millionen Menschen in Deutschland.
Die steigenden Operationszahlen sind auch dem medizinischen Fortschritt geschuldet. Ein neues Knie oder eine neue Herzklappe? Kein Problem. Auch über 80-Jährige dürfen darauf hoffen. Aber sie landen besonders oft bei Intensivmedizinern wie Rolf Dembinski.
Wir haben ja eine ganze Menge Patienten, die nach großen Operationen oder im Rahmen von schweren Erkrankungen instabile Herz-Kreislauf-Verhältnisse haben und oder eingeschränkte Atemfunktionen haben. Manchmal kommen die Patienten auch, weil sie im künstlichen Koma bleiben müssen nach bestimmten Operationen.
Beispiel Intensivstation.
Die Intensivmedizin macht etwa 20% der Krankenhauskosten in Deutschland aus. Mehr als 20.000 Betten stehen auf Intensivstationen. Pro Jahr werden hier über 2 Millionen Patienten behandelt. Die durchschnittliche Verweildauer auf der Intensivstation beträgt 3,8 Tage.
Durch immer bessere medizinische und technische Möglichkeiten wird die Therapie aufwendiger. Gleichzeitig steigen aber auch die Überlebenschancen.
Normalerweise ist das Therapieziel möglichst Heilung des Patienten oder Wiederherstellung in einen Zustand, der lebenswert ist. Aber hier beginnt schon das erste Problem. Was lebenswert ist und was nicht, wird individuell sehr unterschiedlich gesehen. Es gibt in Deutschland eine gewisse Vorstellung, was Lebensqualität bedeutet. Und dazu gehört in der Regel, dass man mit der Umwelt Kontakt aufnehmen können möchte. Und natürlich wünschen sich die meisten Patienten auch Beweglichkeit.
Es sei eine Gratwanderung, meint Dembinski. Man tue alles, wenn es sich zu kämpfen lohne. Aber es gäbe Fälle, wo ein zu viel unnötig Leiden verlängere. Hinzu komme, dass teure Spezialtherapien weniger belastende Therapien, etwa gegen Schmerzen, verdrängten. Deshalb müssten Ärzte das Therapieziel immer wieder hinterfragen.
Je länger ein Krankheitsverlauf auf der Intensivstation dauert und je länger sich keine Besserung zeigt, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch keine mehr eintreten wird. Aber mit 100%iger Sicherheit vorhersagen kann man das in der Regel nicht. Das ist der Grund, warum auch jeder Intensivmediziner gerne einen gewissen Verlauf abwartet, um sich dann möglichst sicher ein Bild machen zu können und die Prognose einschätzen zu können.
Beispiel: Das lange Leiden der Ilse Meier.
Als bei Ilse Meier Krebs im fortgeschrittenen Stadium festgestellt wurde, war sie 71 Jahre alt. Ihre Schwiegertochter begleitete sie ins Krankenhaus.
Ich war bei der ganzen Aufnahme, bei den Vorgesprächen mit Anästhesie, mit was auch immer, war ich dabei. Meine Schwiegermutter hat jedem gesagt, ich habe eine Patientenverfügung.
Beim Krankenhaus am ersten Abend sofort vorgelegt und darauf hingewiesen, hier, es gibt eine Patientenverfügung, wenn was schief geht, entscheiden meine Söhne, was gemacht werden soll.
Erzählt Ilse Meyers Sohn.
Sie hat aber auch den behandelnden Ärzten vorher mehrmals gesagt, dass sie so, wie sie reingekommen ist, auch wieder rausgehen will.
Am ersten Tag nach der OP begannen bei Ilse Meier Komplikationen, vor denen sie sich gefürchtet hatte. Und es geschah das, was sie mit der Patientenverfügung verhindern wollte. Gefäßverschluss linkes Bein, Not-OP. Gefäßverschluss rechtes Bein, Not-OP. Weitere Operationen folgten, um Darmverschlüsse zu beseitigen. Sie erlitt einen Schlaganfall.
Wir haben das mehrmals angesprochen, dass unsere Mutter genau das alles nicht wollte. Und es wurde ja fast von Tag zu Tag schlimmer. Es kamen immer wieder neuere Sachen dazu. Und wir von vornherein gesagt haben, das ist alles das nicht, was sie will.
Als die behandelnden Ärzte einen Luftröhrenschnitt durchführen wollten, weigerten sich die Meyers. Daraufhin drohte man mit einer Amtsbetreuung. Die Patientenverfügung war den Ärzten nicht aktuell genug.
In so einem Fall muss der Patientenwille nach einem Stufenplan ermittelt werden, erklärt Rechtsanwalt Wolfgang Putz.
Also erstens, Patientenverfügung hat er eine, wenn ja, trifft die ganz genau. Wenn er keine hat oder sie nicht genau trifft, hat er sich mündlich zu solchen Fällen geäußert, dass er da eine gewisse Behandlung ablehnt. Wenn auch das nicht, dann kommt die dritte Stufe, ist der mutmaßliche Wille. Das heißt, wir sagen den Angehörigen immer, stellen Sie sich mal vor, der Patient würde kurz wach werden, dann hätte der Patient zwei Fragen. Erstens, was ist mit mir los? Und zweitens, welche Chancen habe ich, wie geht's weiter? Und diese zwei Fragen müssen sich die Angehörigen dann selbst stellen. Wie würde am Ende der Patient entscheiden?
Die Familie bestand auf dem Willen der Mutter. Leiden beenden. Das heißt, entfernen der Beatmungskanüle, um das Sterben mit Hilfe von Schmerzmitteln zuzulassen.
Wir hatten bei dem Klinikleiter auch einen Gesprächstermin bekommen. Und mit dem haben wir über diesen Fall gesprochen. Und aufgrund dessen sagte der Klinikdirektor, okay, wenn wir wirklich extubieren, dann lade ich Sie herzlich dazu ein, dann können Sie zugucken, wie Ihre Mutter erstickt.
Grundsätzlich ist jede ärztliche Behandlung ein Eingriff in den Körper des Patienten. Und dieser Eingriff darf natürlich nicht geschehen, ohne dass der Arzt dafür die Rechtsgrundlagen beachtet. Und da gibt es zwei. Die Behandlung muss also medizinisch indiziert sein und korrekt durchgeführt werden. Und die zweite große Voraussetzung ist, dass der Eingriff dem Patientenwillen entspricht. Wenn Ärzte sich gezielt gegen Patientenwillen oder gegen ärztliche Indikation verhalten, dann ist es eine vorsätzliche gefährliche Körperverletzung.
Wegen des Rechtsstreits der Familie mit der Klinik nach dem Tod der Mutter dürfen weitere Angaben zu diesem Fall nicht gemacht werden.
Studien zufolge kennt nur jeder fünfte Arzt auf einer Intensivstation den Willen seines Patienten für das Lebensende. Jeder vierte Patient stirbt auf einer solchen Station. 70% haben zuvor intensivmedizinische Maßnahmen erhalten.
Die meisten Menschen möchten am Lebensende keine unnötige lebenserhaltende Therapie und möchten ohne Schmerzen im Kreise ihrer Familie versterben. Wann aber dieser Zeitpunkt gekommen ist, das lässt sich anhand einer Patientenverfügung auch nicht gut ermitteln. Und dann besteht immer die Diskussion, ob denn das, was wir intensivmedizinisch können, noch zu einer Verbesserung beitragen kann oder nicht. Und diese Frage ist letztlich auch nicht durch Angehörige zu klären. Das ist sicherlich so, dass es dem Arzt aus dem Behandlungsteam am schwersten fällt, die Therapie zu beenden, weil er ja am Ende auch die ärztliche Verantwortung dafür hat.
Das Krankenhaus als Wirtschaftsunternehmen macht krank.
Die Ursachen für das Ungleichgewicht zwischen Übertherapie und Unter- bzw. Fehlversorgung seien vielfältig, sagt der Nervenarzt Peter Lippmann. Erstens sei das Gesundheitswesen durch politische Beschlüsse mehr oder weniger privatisiert worden, sodass Kliniken und Praxen ökonomisch arbeiten müssten.
Am Ende des Monats muss plus minus null mindestens stehen. Und das regt natürlich auch die Fantasie an. Getreu dem Motto, viel macht viel, wird das Rad gedreht aus meiner Sicht.
Und das andere ist?
Wir haben Probleme gesundheitlicher Art, von denen andere Länder nur träumen. Die Erwartungshaltung der Patienten ist natürlich auch sehr groß geworden. Und das treibt natürlich die Zahlen der Behandlung hoch und natürlich auch die Kosten.
Beispiel Fallpauschale.
Stillstand im OP, leere Betten, unausgelastete MRT-Geräte kann sich kein Krankenhaus leisten. Es wird diagnosebezogen abgerechnet in Diagnosis Related Groups, kurz DRGs.
Vor Einführung dieser Fallpauschalen im Jahre 2003 behielt man Patienten so lange wie möglich im Krankenhaus, bekam pro Bett und Tag einen Pauschalbetrag. Heute spülen lange Liegezeiten kein Geld mehr in die Kassen.
Mit dem DRG-System verdient nur Geld, wer minutiös aufschreibt, was er am Patienten gemacht hat. Der Aufenthalt im Krankenhaus wird jetzt nach der optimalen Fallpauschale kalkuliert.
Und so werden manche Patienten dann früher nach Hause geschickt, was von Eingeweihten als blutige Entlassung bezeichnet wird. Die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Heidrun Gitter, erklärt diese Praxis so.
Es gibt viele Krankenhausinformationssysteme, die haben so ein Ampelsystem eingeführt für die Liegedauer. Wenn der Arzt auf seinen Monitor guckt, dann hat er immer im Blick, liegt der im Durchschnitt noch so, dass meine Leistung auch ausgesprochen vergütet wird für das, was ich investiere sozusagen. Das ist eine subtile Manipulation von Leuten. Es ist eine subtile Veränderung des Denkens.
Das spielt für die Intensivmedizin, glaube ich, keine Rolle. Für die Intensivmedizin ist die Beatmungsdauer entscheidend.
Die Anzahl der Beatmungsstunden bestimmt die Zuordnung zu verschiedenen Beatmungs-DRGs.
Wenn der Anreiz ist, wenn du 25 statt 24 Stunden offiziell beatmest, kriegst du mehr Geld, dann wäre man, glaube ich, mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn man dann die Maschine schon nach 24 Stunden oder gar nach 23 Stunden abstellt. Und selbst wenn ich sage, dass der Arzt vielleicht noch die Flagge hochhält und sagt, er möchte es eigentlich, können Sie aber sicher sein, dass irgendeiner hingeht und sagt, da habe ich dir ein Computerprogramm reingeschaltet, da hast du einen roten Balken, wenn du genau kurz vor der Grenze deine Beatmung beendest. Und wenn du das häufig genug machst, dann müssen wir uns mal unterhalten.
Am besten verdient das Krankenhaus, wenn die künstliche Beatmung mindestens 96 Stunden, also 4 Tage, dauert.
Beispiel: Zielvereinbarungen in Chefarztverträgen.
Erreicht eine Klinikabteilung die mit der Geschäftsleitung vereinbarte Anzahl an Eingriffen, bekommt der Chefarzt einen Bonus, eine Folge der Fallpauschalenabrechnung. Laut Sozialgesetzbuch 5 und Musterberufsordnung für Ärzte muss die Deutsche Krankenhausgesellschaft in ihren Empfehlungen für solche Verträge darauf achten, dass, Zitat, Zielvereinbarungen nicht auf finanzielle Anreize abstellen.
Krankenhäuser, die gegen diese Vorgabe verstoßen, müssen das veröffentlichen. Im gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsbericht, sagt Heidrun Gitter.
Das ist auch nur ein Bekenntnis, ja, machen wir, aber worin es genau liegt, der Verstoß, das wird den Nutzerinnen und Nutzern ja nicht klar. Das führt dazu, dass offenbar viele Krankenhausgeschäftsführungen die Sache nicht so richtig ernst nehmen, denn wir bekommen immer wieder und immer noch und bis zum heutigen Tage ganz eindeutig rechtswidrige Verträge vorgelegt, die wir auch so bewerten.
Medizin ist auch ein Geschäftsmodell, so sehr es auch dazu beigetragen hat, dass wir heute sehr viel mehr und besser behandeln können. So sehr muss man aber auch berücksichtigen, dass es auf der anderen Seite eine Industrie gibt, die dahinter steht. Wir hatten früher so einen Spruch, an deinem Bett wird Arzt und Apotheker fett. Und das sind natürlich diese Dinge, die dann auch eine Rolle spielen.
Der Gesundheitssystemforscher Karl-Heinz Wehkamp und der ehemalige Klinikmanager Heinz Nägler haben Ärzte und Geschäftsführer befragt, ob sie eine solche Entwicklung im beruflichen Alltag beobachten. 2017 wurden ihre Ergebnisse im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht.
Die Geschäftsführer verwiesen auf die erforderliche Gewinnorientierung und betonten, dass sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechend keinen direkten Einfluss auf ärztliche Entscheidungen nehmen, dass jedoch mittelbar das Handeln des Arztes beeinflusst werden könne. Ärzte berichteten vom wachsenden Druck, betriebswirtschaftliche Interessen bei patientenbezogenen Entscheidungen zu berücksichtigen, was zu Unter-, Über- und Fehlversorgung der Patienten, aber auch zu ethischen Konflikten führe.
Ärzte brauchen Entscheidungshilfen.
Zu beurteilen, was notwendig und überflüssig ist, fällt auch Ärzten oft schwer.
Hilfe bietet die Konsensuskommission Klug entscheiden an, deren Vorsitzender der Internist und Kardiologe Gerd Hasenfuß ist. Für praktisch alle internistischen Fächer gibt die Kommission Empfehlungen, um Über- oder Unterversorgung zu vermeiden.
Beispiel Herzerkrankungen.
Hier reichten gerinnungshemmende Medikamente nicht aus, um bei Vorhofflimmern Schlaganfälle zu vermeiden. Überflüssig sei dagegen oft die Aufweitung eines verengten Kranzgefäßes, sagt Gerd Hasenfuß.
Ein verengtes Kranzgefäß darf nur dann aufgeweitet werden, wenn durch diese Einengung auch eine Durchblutungsstörung des Herzmuskels resultiert. Man muss die Durchblutung messen. Und nur dann, wenn eine Durchblutungsstörung vorliegt, ist es auch sinnvoll, das verengte Kranzgefäß aufzuweiten und Stent zu implantieren.
Danach wäre eine Herzkatheteruntersuchung als Kontrolle zu viel des Guten.
Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zeigt, dass in Österreich und in der Schweiz auf 1 Million Einwohner 2500 Herzkatheteruntersuchungen kamen. In Deutschland waren es 3700 pro 1 Million Einwohner.
Weil 991 Kathetermessplätze ausgelastet werden müssen?
Auf der anderen Seite ist die koronare Herzerkrankung auch eine Volkserkrankung. Das ist auch eine zunehmende Erkrankung und insbesondere auch deswegen zunehmend, weil die Bevölkerung immer älter wird.
Hendrik Trede ist Herzchirurg und spezialisiert auf minimalinvasive Katheterverfahren am Herzen.
Tatsächlich kann es sein, dass natürlich durch die große Anzahl der Messplätze auch mehr Patienten auf dem Kathetertisch landen, als vielleicht unbedingt nötig gewesen wäre.
Im Herzbericht 2017 werden knapp 900.000 Linksherzkatheteruntersuchungen aufgelistet. Die Zahl der herzchirurgischen Eingriffe dagegen sank.
Ist das ein gutes Zeichen? Oder werden Patienten zum Herzkatheter zugewiesen, die einer solchen Intervention gar nicht bedurft hätten?
Herzkatheter sind auch notwendig für sogenannte Transkatheter-Aortenklappenimplantationen, kurz TAVI.
Bis vor ein paar Jahren wurden künstliche Herzklappen nur bei Patienten eingesetzt, die eine solche große OP gut vertragen konnten, erklärt der Gesundheitsforscher Gerd Gläske.
Eine normale Klappenoperation mit offenem Brustbein ist etwa 15.000 Euro wert. Die TAVI-Operation, diese schonende, etwa 35.000 bis 38.000 Euro wert. Was konnte beobachtet werden, dass am Anfang sehr spezialisierte Krankenhäuser das machen, weil es auch darum ging, diese Methode überhaupt handhaben zu können. Und dann ging es aber ganz schnell, dass ganz viele Krankenhäuser das alles konnten angeblich. Aber was hat man auch gesehen? Dass vielen Patienten gleichzeitig dann ein Herzschrittmacher eingesetzt werden musste, damit das überhaupt alles funktioniert.
Die Katheterklappe ist deswegen so attraktiv, weil sie eben so wenig invasiv ist und die Patienten so wenig belastet. Und dafür nimmt man dann die Nachteile, die diese Methode hat, auch gerne in Kauf.
Das bedeutet eigentlich, dass neuere Methoden sicherlich einerseits Vorteile für manche Patienten haben, die bisher nicht operiert werden konnten, andererseits aber die Versuchung mit sich bringen, dass sie zu häufig angewendet werden und es bringt mehr Geld.
Hendrik Trede nennt noch einen anderen Grund, den Wunsch der Patienten. Der Herzspezialist erzählt, dass gerade bei neuen Verfahren die Patienten oft mit Internetartikeln in die Sprechstunde kämen und genau diese OP wollten.
Und das ist insbesondere dann ein Problem, wenn sie eigentlich viel besser geeignet sind für eine operative Methode. Und dann müssen wir tatsächlich viele Argumente rausholen, den Patienten zu überzeugen, dass er jetzt den größeren Eingriff auf sich nimmt, um dann aber langfristig das bessere Ergebnis zu haben. Und da sind Patienten manchmal fehlvorgebildet und kommen mit Ideen, die wir ihnen dann umständlich wieder ausreden müssen.
Das Neueste ist nicht immer das Beste.
Das ist tatsächlich auch eine Eigenart der deutschen Medizin, sehr schnell auf diese sogenannten Innovationen zu reagieren. Das erlebt man im Bereich der Medizinprodukte, das erlebt man sozusagen im Bereich der Operationsmethoden, das erlebt man im Bereich der Arzneimittel, dass immer die aus meiner Sicht völlig falsch lautende Gleichung genutzt wird, das Neue ist immer besser. Das Problem daran ist zu beobachten, ob es wirklich besser wird oder ob es eine Situation gibt, bei der ich sagen muss, ich setze das Mittel wieder ab, weil es eben große Risiken gibt, die möglicherweise auch die Patienten mehr schädigen, als es ihnen nutzt auf Dauer.
Beispiel: ein neues Medikament für Silke K.
Ich habe 10 Jahre lang das Rebif genommen und ich war eigentlich total glücklich und hatte auch das Gefühl, es wirkt. Und zum Schluss hat das Gefühl ein bisschen nachgelassen.
Silke Koslowski behandelt seit über 20 Jahren ihre Multiple Sklerose erfolgreich mit verschiedenen Medikamenten. Doch in der Wirkung lassen diese immer wieder nach, sodass die schubweise verlaufende Krankheit immer wieder aufbricht. So wie auch dieses Mal. Im Internet und auf Informationsveranstaltungen hörte sie von einem neuen Medikament. Sie ging zu ihrer Ärztin.
Und an dem Tag hat sie das Gespräch angefangen, dass sie meinte so, oh, ich glaube, es wird Zeit, langsam zu wechseln. Und dann hatte sie mir die Alternativen genannt. Und da hatte ich gefragt, na, was sie denn dann von Zinbreiter halten würde. Wo sie sogar eher gezögert hatte und meinte nur so, naja, wenn sie meinen. Und dann haben wir über die Vor- und Nachteile diskutiert und auch im Vergleich zu den anderen Medikamenten. Und ich war neugierig. Und dann habe ich mich für Zinbreiter entschieden. Aber ich als Patient.
Studien aus den USA zeigen, dass bei ca. 30-40% neuer Mittel aus dem Bereich der Biologika noch 10 Jahre nach Einführung erhebliche Nebenwirkungen erstmals festgestellt wurden, sagt Gerd Gläske und erklärt, warum das so ist.
Wenn Sie ein neues Arzneimittel einführen, dann wird dieses neue Arzneimittel bis zur Zulassung vielleicht an 3.000-4.000 Patienten eingesetzt. Wenn Sie eine unerwünschte Wirkung erleben wollen, die 1:1.000 auftritt, und das wäre eine sehr häufig vorkommende unerwünschte Wirkung, brauchen Sie 4.000 Patienten. Wenn Sie eine unerwünschte Wirkung feststellen wollen, die 1:10.000 Mal auftritt, brauchen Sie 30.000 bis 40.000 Patienten. Die haben Sie nicht in den klinischen Prüfungen.
Und dann hatte ich Hautprobleme und die Haare fielen weiter aus. Man wusste gar nicht, warum. Weihnachten hatte ich dann ganz kribbelige Füße. Und 3 Tage später hatte ich aber am ganzen Körper einen Ausschlag. Ich hatte dann zum Schluss eigentlich am ganzen Körper keine Haare mehr. Und dann Mitte Februar letzten Jahres war es dann so, dass ich erneut einen Ausschlag bekommen habe, vor allen Dingen am Rücken. Und ich hatte dann 17 wassergefüllte Blasen unter den Füßen, sodass ich kaum noch laufen konnte vor Schmerzen.
Viele Arztbesuche, 3 Notaufnahmen im Krankenhaus und viele Untersuchungen und Medikamente später fand man den Zusammenhang zwischen dem neuen Medikament und den merkwürdigen Symptomen heraus, an denen die 46-Jährige litt.
Früher haben Chirurgen operiert, um lebensbedrohliche Erkrankungen abzuwenden. Heute erhoffen sich viele Patienten einfach die Linderung von Schmerzen. Aber gerade diesen Wunsch könnten OPs nicht immer erfüllen.
Locker, locker. Kurz vom Ruhe.
Beispiel Orthopädie. Die subakromiale Dekompression, eine Schulteroperation, wird in Deutschland rund 92.000 Mal pro Jahr vorgenommen. Per Schlüssellochtechnik wird etwas vom Knochenvorsprung entfernt.
Andrew Carr, Leiter des Bodnar Research Center Oxford, hat seine Patienten nachuntersucht und herausgefunden, dass es für deren Befinden egal war, wie viel Knochensubstanz entfernt wurde. Den Heidelberger Arzt Markus Schildenwolf, Experte für Orthopädie und Schmerztherapie, wundert das nicht.
Schulterschmerz wird sehr schnell darauf reduziert, was man da reparieren kann. Man muss generell sagen, dass das Reparieren am Verschleiß, also indem man irgendetwas klettet oder abschabt, diese Ergebnisse sind nicht so günstig. Das gilt genauso für die Kniegelenksspiegelung bei Verschleiß. Da gibt es unzählige randomisierte Studien, die immer dasselbe belegen, das ist nicht besser als eine Placebo-Operation.
Nur für 20% aller orthopädischen Eingriffe haben Gesundheitsforscher bisher belegen können, dass sie dem Patienten besser helfen als eine konservative Behandlung. Außerdem profitieren nicht alle Patienten gleichermaßen von Operationen. Generell gilt, Ältere profitieren mehr als Jüngere, Patienten mit einem stärkeren Verschleiß eher als solche mit einem geringeren.
Eine der häufigsten Verschleißerscheinungen bei älteren Menschen betrifft die Hüfte. Die meisten wünschen sich eine Hüftprothese.
85 bis gut 90% sind danach zufrieden. Aber, das muss man eben auch sehen, wir bauen ja etwa 250.000 Hüften im Jahr ein in Deutschland. Wenn 10% nicht zufrieden sind, haben wir jedes Jahr 25.000 nicht zufriedene Patienten. Nicht, dass die Hüfte nicht funktioniert, sondern sie sind nicht zufrieden. Das sind zum Teil seelische Anliegen, also sie sind bei der Operation zu sehr depressiv oder sie erwarten das Falsche. Also mit der Hüfte lösen sich auch alle anderen Probleme. Oder sie haben sowieso einen sehr hohen Beschwerdedruck. Das heißt also, sie hatten vor der Operation nicht nur Hüftschmerzen, sondern sie hatten Schmerzen am ganzen Körper als Ausdruck von einem schwierigen Stress- oder Belastungserleben oder Stressregulation.
Der verantwortungsvolle Arzt müsste genau diese Patienten vorher herausfiltern und nur die operieren, die die beste Prognose haben.
Ob die Patienten dafür Verständnis haben, ist fraglich.
Wir haben in der Orthopädie oft das Phänomen, dass man Operationen machen kann, aber nicht zwingend muss. Also wir haben ja ganz selten absolute Indikationen, Notfälle.
Burkhard Lembeck, ein niedergelassener Orthopäde, operiert seine Patienten am nahegelegenen Krankenhaus. Notfälle sieht er eigentlich nur, wenn die Patienten neurologische Ausfälle, also Gefühlsstörungen haben. Bei vielen Beschwerden, etwa des Rückens oder der Schulter, könne man auf Zeit und konservative Therapie setzen. Oft gäbe es auch eine Spontanheilung. Das müsse man mit dem Patienten besprechen und könnte danach die Hände in den Schoß legen. Könnte.
Wenn das Honorarsystem nur Operationen bezahlt und sprechen nicht, dann ist der Druck einfach da, der ökonomische. Das will keiner von uns. Also ich glaube, wir alle treten ja doch an, weil wir gute Medizin machen wollen. Wenn Patienten, die mehr an Beschwerden mitbringen, für sie wirtschaftlich uninteressanter sind, weil sie stören, weil sie einfach mehr Zeit benötigen, wenn sie diese Zeit nicht bezahlt bekommen, dann geht's doch auf Masse.
Das Gesundheitssystem ist therapiebedürftig, aber heilbar.
Das ist auch immer etwas, was die OECD, also im Vergleich der europäischen Länder, immer wieder darstellt. Wir haben ein sehr teures System, aber wir haben nicht ein System, was wegen der Ausgaben zu einer längeren Lebenserwartung führt. Und das ist eigentlich so ein Widerspruch, den man auflösen sollte, damit man eben sieht, es lohnt sich auch das, was wir tun. Nein, an vielen Stellen lohnt es sich nicht mal erkennbar, weil andere Länder, die weniger machen, eigentlich eine höhere Lebensqualität und eine höhere Lebenserwartung haben als wir.
Seit Jahren wird von allen Seiten moniert, dass unser Gesundheitssystem dringend reformiert werden muss, damit Übertherapie, Unter- und Fehlversorgung nicht länger Patienten gefährden.
In Baden-Württemberg haben 2014 die AOK, die BKK Bosch und der Berufsverband der Orthopäden etwas geändert und einen bundesweit einzigartigen Vertrag entwickelt, an dem teilnehmende Orthopäden fürs Zuhören und Sprechen bezahlt werden.
600 Orthopäden und Chirurgen und mehr als 650.000 Patienten haben sich für das Facharztprogramm Orthopädie eingeschrieben. Auch Burkhard Lembeck.
Für Sie als Patient heißt es zunächst mal, dass Sie bestimmte Serviceleistungen besser haben. Die Terminvergabe ist zum Beispiel geregelt. Dazu kommt noch für den Patienten, dass er Medikamente, keine Zuzahlung leisten muss und so weiter. Es hängt ein anderes Honorarsystem dahinter. Ich werde zum Beispiel nicht mehr für eine Einzelleistung bezahlt, Röntgen, Sonographie. Die Honorierung verbessert vor allen Dingen die Zeit mit dem Patienten. Ich kriege nicht umso mehr Geld, je mehr Röntgenbilder ich mache, je mehr Spritzen ich setze, sondern es ist oft ausreichend, wenn wir einfach miteinander sprechen. Die Zeit wird bezahlt.
Die Universität Frankfurt am Main hat das baden-württembergische Facharztprogramm Orthopädie evaluiert.
Wir sehen unter anderem, dass zum Beispiel die Zahl der Bandscheibenoperationen gesunken ist, dass Diagnostik gezielter eingesetzt wird, dass weniger Medikamente verschrieben werden, bei Rückenschmerz zum Beispiel. Wir sehen, dass AU-Zeiten sinken, also die Arbeitsunfähigkeitszeiten, weil wir uns besser um die Patienten kümmern können.
Im Ländle hat man mit Mut zur Veränderung den Weg zu einer anderen Medizin eingeschlagen. Das Programm schützt den Patienten vor Übertherapie, ohne den Arzt zu ruinieren.
Ein Modell für andere, sollte man meinen. Schön wäre es, sagt Markus Schildenwolf.
Kurioserweise überzeugt das andere gesetzliche Krankenversicherungen überhaupt nicht. Man sagt etwas spöttisch, der Chef der AOK Baden-Württemberg, das ist halt so ein Exot oder ein Spinner oder wie auch immer, wir übernehmen das nicht. Also scheinen doch die anderen Krankenversicherungen diese Sache mit den vielen Operationen gar nicht so schlecht zu finden. Das ist sehr schade, weil im Grunde genommen diese Kernbotschaft für eine gelingende Beziehung und die Beziehung als Grundlage dessen, dass der Patient mit seinen Krankheiten besser selbst zurechtkommt, brauche ich Zeit, die wird nicht verstanden. Und wenn wir mehr Zeit haben, haben wir weniger Risiko fehlgeleiteter Medizin.
Es geht ja nicht darum, dass man jetzt hier Revolutionen ausruft. Es verlangt von allen Beteiligten im Gesundheitssystem, von den Krankenkassen, von den Ärzten, dass sie umdenken müssen. Systeme sind unglaublich beharrungsfähig, unglaublich starr, weil man sich ja damit selbst auch mal in Frage stellen müsste. Ob denn alles so gut war, die letzten Jahre im Gesundheitssystem. Man stellt seine eigene Rolle und seine eigenen Überzeugungen in Frage. Das ist ein dickes Brett, was wir bohren müssen.
Übertherapie, Ursachen und Folgen. Sie hörten ein Feature von Dorothea Brummerloh. Es sprachen Janina Sachau, Axel Gottschick und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Michael Morawitz und Caroline Thon. Regie Maria Schüller. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.